Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
An diesem Wochenende ereilte uns die Nachricht vom Tod des IDM-Fahrers Leon Langstädtler. Damit beschäftigen wir uns, genauso wie mit wichtigen Hinweisen rund um eure Schutzbekleidung. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gasgeflüster, ganz unerwartet schon einer Woche nach der vorherigen. Macht aber nichts, mir wieder zugeschaltet, wie immer mein Lieblings-Co-Host Michel. Hallo Michel.
Hallo Jan, ich grüße dich und ich muss sagen, so überraschend wird für unsere Zuhörer diese Folge überhaupt gar nicht kommen, denn du hattest ja in der letzten Folge aufgerufen dazu, sofort und zwar innerhalb von kürzester Zeit uns Rückmeldung zu geben zur Frage Reifenkauf, Montage etc. und da quasi ja schon angeteasert, dass wir sehr, sehr bald wieder da sein werden.
Stimmt, das ist richtig. Allerdings muss ich direkt den Spoiler-Alert direkt zu Beginn setzen und wir sind ja Anti-Clickbaiting. Wir werden diese Motorradreifen-Thematik heute nicht behandeln, denn der eigentliche Grund, warum ich jetzt A, auch schon so schnell eingeleitet habe und B, wir dann jetzt auch überhaupt schon morgen veröffentlichen, hat leider eine etwas eher tragische Dimension. Und jetzt haben wir uns ganz schnell entschlossen, uns mal zusammenzuschließen, weil wir so ein paar Themen damit verbinden wollen und gesagt haben, hey, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und das ist nämlich leider der Tod des IDM-Fahrers Leon Langstädtler.
Genau, das ist gestern, also wir nehmen jetzt heute zum Samstag auf und kommuniziert wurde, dass gestern am späten Nachmittag, also am Freitag, erster Trainingstag des IDM-Abschlusses jetzt hier in Hockenheim. Und da kam es eben leider schon relativ frühzeitig im zweiten freien Training zu einem folgenschweren Sturz. Das muss man an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen mit dazu erwähnen, dass es eben zu einem Sturz kam, unverschuldet von Dritten. Leon Langstädtler ist im Eingang vom Motodrom ohne Fremdeinwirkung eben zu Boden gegangen. Und wie kam es dann aber tatsächlich eben zu diesem tragischen Unfall und zum tragischen Tod? Hinter ihm fuhr natürlich ein weiterer IDM-Fahrer, Daniel Kirchhoff, der auch eben im Zeittraining unterwegs war. Und der hat es halt einfach leider nicht mehr geschafft, auszuweichen. Die Stelle ist ziemlich schnell. Das ist Eingang Motodrom. Wie gesagt, da kommen die so um die 200 km/h an. Und hat es eben leider nicht mehr geschafft, auszuweichen. Und eben Zusammenstoß kam es dann eben zu schwersten Verletzungen bei Leon, die ja dann leider auch zum Tod geführt haben. Und auch Daniel ist da sehr schwer gestürzt und wurde dann mit dem Hubschrauber abtransportiert. Ja, also das waren eben so die wirklich sehr heftigen Nachrichten für alle deutschen Motorsportfans und logischerweise natürlich vor allen Dingen auch für Familie, Freunde und Angehörige von Leon.
Hat uns sehr betroffen gemacht. Wir hatten ja auch seinen, wenn man so will, Teamchef und glaube ich auch mit engsten Kumpel, den Christoph 50 Höfer hier in Folge 25 zu Gast. Es ist einfach sehr traurig, wenn du siehst, wie dieses Team das zweite Jahr jetzt dabei war, versucht da was aufzubauen. Und ja, ich meine, es ist immer so im Motorsport, wir hatten ja auch mal die Folge Der Tod fährt mit. Es ist leider die Schattenseite dieses geliebten Hobbys, die dann ab und zu zutage tritt. Ja, ich meine, man kann jetzt nicht so tun, als wäre sowas nie möglich und total, wie soll man sagen, also als könnte man damit nicht rechnen, aber es ist einfach trotzdem immer hart. Und in der IDM muss man sagen, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal so einen dramatischen Sturz mit Todesfolge gab, ist natürlich irgendwie einfach heftig. Also auch von meiner Seite auf jeden Fall das ganze Mitgefühl an Familien, Freunde, Team und so weiter. Ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich noch weiter sagen soll.
Ja, also dem kann ich mich natürlich nur anschließen und auch an dieser Stelle, ich habe das über den offiziellen IDM-Kanal schon mal so ein bisschen versucht, ne, mein Beileid und wirklich auch mein tief empfundenes Mitgefühl auszusprechen. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, ne, Freunde und Familie, das ist in dem Rahmen ganz besonders dramatisch, will ich jetzt mal sagen, weil dieses Team eben, also die Konstruktion um 50 Höfer, das F73 Academy Werk 2 bei MCA Racing Team. Das sind eben drei Unterstützer mit drin, eben 50 von der F73 Academy und Werk 2, das ist quasi der zweite Kompagnon dieses Konstrukts, und das ist eben auch der Papa vom Leon. Und was da eben nochmal erschwerend hinzukommt, Stichwort Familie, auch die Schwester von Leon Langstädtler fährt im Rahmen der IDM im Twin Cup, die Jessie Langstädtler, die eben da auch logischerweise mit dabei ist und vor Ort gewesen ist. Und ja, also wenn alle wirklich so dabei sind und involviert sind und nah dran sind, ist es natürlich in diesem Teamgefüge eine ganz bedeutende Geschichte und natürlich auch im IDM-Fahrerlager. Ne? Das ist eh schon sehr familiär, und wenn dann halt einfach so viele Teilhaber mit dabei sind, die natürlich dann auch in diesem Fahrerlager sehr, sehr gut vernetzt sind, viele Freunde und Bekannte haben, umso tiefgreifender ist natürlich dann auch so ein Unglück, obwohl man natürlich dazu sagen muss, jeder Todesfall ist natürlich extremst tragisch, aber wenn man eben diese krasse Familien, also ich sage jetzt mal Rennsportfamilien, IDM-Konstellation hat, dann ist das natürlich extremst heftig für alle vor Ort und alle Beteiligten.
Ja, du hast den Unfallhergang ja so ein bisschen beschrieben. Wir haben jetzt davon abgesehen, irgendwie Bekannte, die an der Strecke waren, dann zu kontaktieren. Das gehört sich einfach nicht. Du hast es ja schon genannt, Eingang Motodrom. Ich glaube, sich da jetzt in Details zu verlieren und zu spekulieren, das macht überhaupt keinen Sinn, ist natürlich wirklich tragisch, weil eigentlich ist ja der Rennsport so konzipiert oder die Rennstrecken, dass nach dem Sturz die Leute eben auch nach außen getragen werden oder zumindest irgendwo landen, dass es jetzt offensichtlich mitten auf der Strecke so passiert ist. Das sind die Momente, die soll es halt nicht geben. Ja, Michel, wir haben aber auch gesagt, du, vielleicht ist das auch nochmal ein Anlass, um über so ein bisschen das Thema Sicherheit zu sprechen. Das haben wir hier schon ein paar Mal gemacht. Der Übergang fällt mir jetzt tatsächlich so ein bisschen schwer, aber du warst jetzt halt letzte Woche auch nochmal in diesem Kontext unterwegs. Also zum Glück nicht mit irgendwelchen Todesfolgen, aber zum Thema Sturz und Sicherheit.
Ja, genau. Aber bevor ich darauf eingehe, was, naja, auf eine komische Art und Weise eben passend jetzt im Rahmen dieser Folge ist, möchte ich nochmal was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, und zwar dieses Stichwort, das gehört sich nicht, ne? Dass wir jetzt in dem Rahmen irgendwie Bekannten und Verwandten oder was auch immer irgendwie hinterher schreiben, telefonieren, recherchieren, wie auch immer, um da mehr Details rauszubekommen, um dann halt hier eventuell noch irgendeine Information unnötigerweise mit zu platzieren, die am Resultat eh nichts mehr ändert. Mir ist nämlich tatsächlich, weil ich mich natürlich in meinem Schock mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe und du mir ja auch den Artikel von der Speedweek geschickt hast und natürlich auch mein Umfeld das ein bisschen mitbekommen hat, habe ich natürlich das ein oder andere an Berichterstattung gesehen, und siehe da, große Medien, die in der Regel das Thema überhaupt gar nicht aufgreifen, ich nenne jetzt hier zum Beispiel die FAZ oder Welt, haben natürlich diesen tragischen Unfall wie immer, ich sag jetzt mal, lapidar Clickbaiting-mäßig genutzt und das auch mitkommuniziert. Also sowohl auf dem FAZ-Instagram-Account war eben diese Story zu finden. Und bei aller Freundschaft, ne, Motorsport hat im FAZ-Rahmen eine sehr, sehr untergeordnete Bedeutung. Motorradrennsport noch mal viel, viel weniger. Und wenn ein Medium wie dieses diese aus ihrer Perspektive eher Randnotiz mit in den Instagram-Feed aufnimmt, dann hat das für mich einfach einen sehr, sehr negativen Beigeschmack. Das finde ich einfach übertrieben scheiße, muss ich halt einfach so sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich eine Nachricht und eine Massennachricht und kann von daher natürlich das verstehen, dass das gemacht wird, aber es ist halt einfach für mich so ein bisschen, ja, es hat halt einfach immer ein Geschmäckle. Und wie gesagt, das war eben nicht nur bei der FAZ so, auch Welt hat das gemacht. Und was in dem Zusammenhang auch noch auffällt, diese Medien nutzen halt dann auch irgendwie ein uraltes Bild, was sie irgendwie aus einer DPA-Fotodatenbank herausgezogen haben oder irgendjemand, Praktikant, der sich halt mit dem Thema überhaupt gar nicht auseinandersetzt. Und das stößt mir halt einfach immer sauer auf. Und noch saurer stößt mir tatsächlich auf, was ich bei Heidelberg 24 gesehen habe. Ne? Da wird halt dann auch Clickbaiting, tödlicher Unfall auf dem Hockenheimring, Bikefahrer stirbt bei Training, und deine Fotomontage mit Jonathan Rea, Superbike-WM-Weltmeister, ja, der da überhaupt in diesem Kontext nichts verloren hat, und noch ein Polizei Auto im Anschnitt, ne? Da kriege ich halt einfach sowas von das kalte Grau, also das regt mich halt einfach so unendlich auf, dass ich da halt einfach am liebsten den Server persönlich hacken würde, damit die Seite zusammenbricht. Also es ist einfach unverschämt so, ne? Und bestätige mich halt auch wieder in meiner persönlichen Rechercheeinstellung, alles, was halt irgendwie 24 im Titel hat, ne, ist für mich halt einfach schon kein seriöses Medium und da weigere ich mich halt einfach grundsätzlich auf diese ja, reißerischen Überschriften überhaupt zu reagieren. Also da kriege ich halt echt Plack, aber jetzt muss ich noch einen hinterher schießen. Was mich dann halt einfach noch viel, viel mehr aufregt, ist eben die Diskussion in diesem Zusammenhang. Ich hatte den FAZ-Instagram-Artikel erwähnt, oder den Artikel ist ja falsch, ne? Der Instagram-Beitrag zum Artikel. Und da wurde natürlich dann auch angeregt drunter diskutiert. Und ich nenne jetzt tatsächlich auch hier Namen, weil das ist ja eh ein öffentlicher Beitrag. Jeder kann das nachvollziehen, könnt ihr jetzt hingehen und selber lesen. Und dann hat man dann eben auch so schöne Geschichten wie von Stock Klaus, der schreibt eine traurige Geschichte, die leider kein Mitleid bei mir erzeugt. Oder isotonisches Wurstwasser, dafür kann ich kein Mitleid aufbringen. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. So, da kriege ich halt einfach, das regt mich halt einfach auch unendlich auf, dass halt irgendwelche, nicht Wurstwasser, sondern Hirnsuppen, dann ihren geistigen Dünnschiss in der Kommentarspalte abladen müssen. Da kriege ich halt einfach Plack. Und wenn dann, und das war halt auch so was, was halt einfach für mich den Boden ausgeschlagen hat, gibt's noch den Tyrese OO, der in Leadspeak mehr oder minder fast schreibt, überall Tempo 130 und dann ein Clownsgesicht dahinter. Da hört's halt bei mir einfach auf, ne? Da habe ich dann halt einfach überhaupt gar kein Verständnis und ja, es ist einfach unerhört.
Also, ich muss das ein bisschen vielleicht einordnen. Ich verstehe es total und du hast total recht. Und an diese genannten zwei Dödel, die da diese Kommentare drunter geschrieben habt. Ja, geht sonst wohin, wo der Pfeffer wächst. Mir fielen jetzt so ein paar Schimpfworte ein. Einfach nur dumm, unpassend. Und in solchen Situationen, stellt euch mal vor, euch würde das in eurem Umfeld passieren und ihr lest von irgendeinem 0815 im Internet, den ihr noch nie vorher gesehen, gehört, sonst was habt, der wahrscheinlich ein sehr erbärmliches Leben habt, dass es jetzt bei euch im Umfeld ja überhaupt kein Mitleid erweckt und alles selbst schuld und so weiter ist, kann man einfach auch nur sprachlos sein. Gleichzeitig, lieber Michel, solche Deppen hast du leider natürlich immer im Internet. Das ist die Traurigkeit von diesem Pseudo- oder halbanonymen Forum. Wenn ihr selbst mal solche Gedanken habt, sowas schreibt man nicht hin, behaltet es für euch, denkt euch euren Teil. Keiner aus der Motorradwelt erwartet Mitleid oder Anteilnahme, aber es ist einfach ein, wie soll man sagen, eine gute Erziehung, wenn man dann einfach die Schnauze hält. Man muss nicht davon betroffen sein, man muss da jetzt nicht mega mitleidig sein, aber dann seid's halt einfach nicht und macht's Internet aus, lest so eine Scheiße nicht. Zum anderen Punkt aber, Nachrichten, du hast natürlich recht, gerade solche 24 Seiten und so weiter, Clickbaiting pur, betrifft natürlich auch, wie du gesagt hast, FAZ, Welt und so weiter, wobei man hier schon nochmal einordnen muss, die wollen wir jetzt hier ganz bewusst nicht mit in einen Topf schmeißen, wie halt irgendwie so, keine Ahnung.
Mit Heidelberg 24, ja.
Ja, ja, das sind schon noch seriöse Sachen, die aber natürlich auch diesem Nachrichtensystem unterliegen. Das heißt, Todesnachrichten im nahen Umfeld, spektakuläre Sachen ziehen natürlich immer. Muss ich jetzt nur sagen, ja, also es ist ja mit jedem Hobby so. Wahrscheinlich bei der Schachweltmeisterschaft, na doch, über die wird ja berichtet, aber sagen wir mal hier, in Hockenheim hätte jetzt direkt noch ein kleines Schachspiel stattgefunden. Wird auch nie jemand drüber berichten. Wenn sich aber jemand den König in die Nase rammt und deswegen erstickt, dann wäre es wahrscheinlich schon eine Nachricht wert, ja. Ich glaube, das ist leider Teil dieses Systems, so wie es halt funktioniert. Ein bisschen Clickbaiting müssen die, glaube ich, auch einfach machen, um eine Leserschaft zu bekommen. Das ist, glaube ich, der traurige Zeitgeist. Verstehe aber deinen Punkt und das Bild von Heidelberg 24 mit hier Polizei drauf und Jonathan Ray hast du mir auch geschickt und ich dachte auch einfach nur so, what the fuck? Also, was soll das? Wie fällt, und also, was ist das für ein Redakteur?
Also, wie ja, das ist kein Jonathan, Redakteur, das ist der Praktikant, so, ne? Das,
ja, Jonathan Rare halt könnte ich ja noch ansatzweise nachvollziehen, wenn du überhaupt keinen Plan hast und dann gibst du halt einfach ein, ja, Motorradrennfahrer und sowas, kommt halt das, packst du drauf, gut ist, der wird sich eh nicht damit beschäftigt haben, wer Leon Langstädtler ist, beziehungsweise war, was der für ein Motorrad hatte, ist auch überfragt, der kopiert sich halt von irgendeinem Presse Ticker, den Text dazu. Aber dieses Polizeiauto, Alter, Was glaubt ihr denn, was auf der Rennstrecke passiert, Mann?
Also
eigentlich hätte nur noch gefehlt so ein Laser-Messgerät, ein Blitzer also, daneben jetzt, dran als Stockbild,
ja,
ja, um noch
ja,
mehr zu erzeugen. Ja, die fahren ja eh alle zu schnell, ey.
Also da muss man natürlich dazu sagen, dieses Polizeiauto ist in diesem Kontext natürlich nur bedingt unpassend, denn egal, ob das jetzt ein normales Renntraining ist, wo es ja leider Gottes auch immer mal wieder sehr selten zum Glück, aber doch vorkommend zu tödlichen Unfällen gekommen ist und ich hoffe gekommen ist und nie wieder, aber es kommt halt einfach doch vor. Und jedes Mal, wenn es eben zu einem Todesfall gekommen ist, das ist aber jeder Sportart in Anführungsstrichen so, kommt natürlich auch die Polizei, um das eben aufzunehmen. Ne? Also da wird ja quasi dann eine Beweisaufnahme gemacht. Also auch wenn jetzt, was weiß ich, beim Jugendtonnen oder beim Rentnertonnen oder was auch immer jemand am Barren abrutscht und irgendwie ungünstig stürzt und sich dann eben tödliche Verletzungen zuzieht.
Oder sich halt jemand beim Schachspiel den König in die Nase rammt.
Oder das und dann daran verstirbt, dann muss natürlich die Polizei die ganze Geschichte aufnehmen, um einfach sicherzustellen, dass diese Todesfolge eben nicht durch Fahrlässigkeit derjenige, der sich diesen König in die Nase rammt, der tut das natürlich fahrlässig, aber Fahrlässigkeit im Sinne von die Rettungsassistenten oder das Rettungssystem auf der Schachveranstaltung oder eben bei der Rennveranstaltung keinen Raum für Fehler offen gelassen hat. Ne? Und dementsprechend passt das Polizeiauto irgendwie ein bisschen dahin, aber ich verstehe natürlich schon diese Kombination von Straßen wie nennt sich die? Streifenpolizei, genau. Die auf der Straße unterwegs ist und halt irgendwelche Geschwindigkeits- und technische Kontrollen macht, eigentlich mit diesem grundsätzlichen professionellen bis semiprofessionellen oder semiprofessionellen bis professionellen Rennsport jetzt nicht wirklich zu kombinieren ist. Ja.
Ja. Gut, ich muss mich jetzt direkt entschuldigen. Vorhin die versuchte Überleitung zu unserem zweiten Thema. Ich glaube, die war nicht so ganz optimal. Ich will niemanden damit auf die Füße treten und wir wollen auch schon überhaupt nicht irgendwie dieses tragische Ereignis nutzen, um irgendwie jetzt hier für unseren Podcast für Aufruhr zu sorgen. Ich glaube, das liegt uns wirklich fern und wer uns lange zuhört, der weiß, dass unsere Sprachmelodik hier heute, glaube ich, schon ein wenig Ausdruck unserer Betroffenheit auch ist. Nichtsdestotrotz warst du einfach zufällig am selben Tag noch unterwegs. Und ich versuche es jetzt einfach nochmal an dieses Thema zu kommen und übergebe aber an dich, Michel.
Ja, genau. Also ich bin die letzten 2 Tage oder anderthalb, ich bin am Donnerstag Mittag losgefahren und zwar ins Saarland zu einem unserer Podcast-Gäste auch, und zwar zu Stefan Röttger von Skillskin. Den hatten wir ja auch schon hier in der Doppelfolge sogar zum Thema Schutzkleidung und Sicherheit, um einfach das Thema so ein bisschen näher zu bringen, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Und wir haben ja jetzt in den letzten 2 Folgen schon intensiver über meinen Unfall auf der Rennstrecke eben gesprochen und eben auch über die Folgen, die damit einhergegangen sind. Und eine der, oder vielleicht die Geschichte, die für mich ja so ein bisschen unverständlich war, war ja meine Verletzung am Unterarm, die dadurch zustande kam, dass der Arm mehr oder minder so aufgescheuert ist oder das Leder so kaputt gegangen ist, dass ich eben ungünstigerweise mit meiner Haut Kontakt zum Asphalt hatte und mir dann eben so eine Verbrennung, Schrägstrich, Schürfwunde, Schrägstrich, dreckige, eitrige Öffnung da quasi zugezogen habe. Und mich hat natürlich brennend interessiert, was dafür der auslösende Punkt gewesen ist. Und ich habe ja auch zu Speedy, zum Hersteller, Kontakt aufgenommen.
Haben die sich eigentlich gemeldet?
Geschickt und tatsächlich, also ich habe Kontakt zu dem Ansprechpartner von Speedy Deutschland gehabt, mit dem habe ich auch telefoniert, der hat sich das auch angeguckt und der konnte es aber jetzt nicht so richtig hundertprozentig einordnen und verifizieren und ich bin dann mit ihm so verblieben, dass wir die ganze Geschichte nochmal an die Zentrale weiterleiten, also er das weiterleitet und da mal, ich sag mal, so ein Urteil von deren Seite sich einzieht oder sich einholt und ich habe aber gedacht, ich will auf jeden Fall die Protektoren im Kombi, die sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, in meinem anderen alten Kombi haben, weil die sind ja nicht kaputt gegangen, die verschleißen ja in dieser kurzen Zeit nicht. Das ist ja nicht wie bei einem Helm, den man nach dem Sturz, auch wenn der nur leichten oder wenig Bodenkontakt hat oder nicht so besonders intensiven, auf jeden Fall wechseln sollte, weil halt einfach diese Helmschale dadurch Schaden nehmen kann. Das ist bei diesem Protektor nicht so. Dieser Schaum geht halt in die Ausgangsform zurück und verschleißt halt jetzt durch diesen einen Impact-Aufschlag nicht. So, und da habe ich natürlich gedacht, okay, ich transplantiere das in den alten Kombi. Und der Stefan, der hat in den letzten, warte mal, was haben wir denn? Kannst du sagen, 15 bis 20 Jahren sehr, sehr viele Sturzkombis gesehen, sehr, sehr viele Sturzkombis repariert, unter anderem eben auch schon sehr, sehr viele Jahre in der IDM da diese Racing-Kombis repariert und begutachtet. Und die Gelegenheit habe ich natürlich dann genutzt und ihn gefragt, beziehungsweise ihm den Kombi gezeigt und eben gefragt, was er denn denkt, was die Ursache für diesen schweren Schaden und für das Loch gewesen sein könnte. Mhm. Und bevor ich jetzt hier weiter sappel, gebe ich erstmal die Frage zurück an dich, Jan. Du hast ja die Bilder gesehen, du hast ja auch die Verletzung gesehen. Du weißt an welcher Stelle das passiert ist. Was wäre denn tatsächlich deine Vermutung? Du darfst jetzt natürlich alles sagen. Du kannst ja sagen, Speedy ist scheiße oder schlechte Lederqualität, was auch immer. Ne? Was wäre denn deine Vermutung, wo die Ursache lag? Höchstwahrscheinlich. Also
für sehr, alle, sehr die vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, für alle, die das nicht gehört haben. Michel, du bist in der Linkskurve mit irgendwie 160 abgestiegen, Vorderrad ist weggerutscht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, bist genau ein Stück über den Asphalt und dann zack, ab aufs Kiesbett.
Genau.
Und die Verletzung, von der wir sprechen, ist eben am linken Unterarm Außenseite oder wie soll man sagen, Oberseite, wenn ihr die Handfläche nach oben auf den Tisch legt, dann ist sozusagen da an dem linken Unterarm oben dann diese Wunde entstanden, so ein bisschen zur Seite weggehend.
Genau, also so, ich sag mal, wenn man sich den Unterarm anschaut, eher so im obersten Drittel Richtung Ellenbogen, so halb außen, also im Übergang zu, was sind das?
Okay, ich glaube, das kann sich jeder einigermaßen vorstellen. Ich find's
oder schön, halt auch wie, nicht, ist auch egal.
Bei uns beiden die Stimme gerade wahrscheinlich so ein bisschen leiser wurde, weil wir selbst die Hand so auf den Tisch gelegt haben und dahin geguckt haben und damit die Fratz nicht mehr direkt fürs Mikrofon
gehalten haben. So sieht's aus, genau.
Aber ich kein Problem. Also, ich denke mal, ja, da muss ja sehr, sehr viel Druck auf die entsprechende Stelle gekommen sein, weil wenn da der Kombi durchgeht, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht alles Leder dort. Wenn ich jetzt mir so die Stellen überlege, dann hat man auch oft da eine Naht drin am Unterarm. Also zwei Hypothesen. Zum einen, entweder ist die Naht gerissen und Speedy ist scheiße, wie du es mir als Vorlage gegeben hast. Mhm. Und deswegen bist du drauf gekommen. Aber dann hast du ja trotzdem noch, wenn diese Naht reißt, eigentlich ja so ein Zentimeter Puffer bis zur Haut, weil ja sozusagen der Arm nicht frei liegt. Das heißt, meine eigentlich viel größere These ist, dass da richtig Druck drauf gekommen sein muss auf den Arm, der dafür gesorgt hat, dass die Haut auch auf den Asphalt gekommen ist. Und jetzt, Linkskurve, Vorderrad weggerutscht, wahrscheinlich bist du dann halt dort mit dem ganzen Körpergewicht und potenziell auch noch mit dem Motorrad, weil du am Lenker vielleicht festgehalten hast, ist auch noch das Motorrad mit drauf. Und dadurch hat es auch dein Handgelenk so eingeklappt, dass also auch die Handschuhe sozusagen nicht mehr Puffer gegeben haben. Sprich also, dein Daumen hat dann so zu dir ins Gesicht gezeigt und dann bist du da, dadurch ist dann halt aufgerissen und du hast da die fette Wunde.
Also an dieser Stelle erstmal großer Respekt für die für die Beschreibung des Schadens und die Vermutung, was denn tatsächlich auslösend gewesen sein könnte und dann auch nochmal für die ja sehr, sehr bildliche Darstellung des Unfalls. Und du hast mit vielen Punkten auch recht, also vor allen Dingen mit dem Unfallhergang, ne? Also
yes!
Bin natürlich übers Vorderrad abgestiegen, hatte dann, auch weil ich ja sehr viel Schräglage hatte und du eh so ein bisschen nach innen gedreht bist in der Linkskurve, den Arm unter dem Oberkörper. Also dieser große Druck, den hat es tatsächlich gegeben und eben, so wie du beschrieben hast, auch hauptsächlich dadurch, dass ich eben mit dem Oberkörper auf dem Arm lag. So, der Grund für das aufgerissene Leder und die Folge oder infolge den aufgerissenen Arm und angeschliffenen Arm war aber nicht unbedingt die Sturzposition, sondern jetzt kommt es tatsächlich, und das ist auch wieder so eine traurige Wahrheit, es ist wieder auf eine gewisse Art und Weise ein Anwenderfehler. Also hört genau zu, weil das geht tatsächlich in jede Richtung. Also, wir haben uns das angeschaut. Ich bin dort vor Ort gewesen und ich habe dann auch Oder Stefan wollte dann auch nicht.
Darf ich mal kurz unterbrechen?
Ja.
Ganz liebe Grüße erstmal noch raus an Stefan. Der hat ja auch mich damals super gut beraten. Stefan, wenn du es hörst, lieben Gruß. So, entschuldige, Michel.
Genau, überhaupt gar kein Problem. Der freut sich über jeden Gruß. Es sind auch über die Geschichten, über die Stories, die ich jetzt gemacht habe, sehr, sehr viele Grüße reingekommen. Also auch vielen Dank nochmal an jeden, der Grüße an Stefan ausgerichtet hat. Ich habe sie natürlich alle weitergegeben und soll ich auch alle ganz lieb zurückgrüßen. So, Ende der Grußorgie. Weiter mit den harten und traurigen Tatsachen. Also, es ist tatsächlich ein Benutzerfehler oder ein Anwenderfehler sozusagen gewesen. Denn die Wunde und dieser Schaden hat sich nur deshalb zugetragen, weil, und das verrate ich euch gleich, jetzt erzähle ich erst, wie wir das hergeleitet haben, weil Stefan mich gebeten hat, vor Ort den Kombi nochmal anzuziehen und den Arm in den, also meinen Arm in den Kombiarm zu stecken. Und siehe da, oh Wunder, das Loch im Kombi, wenn ich den Kombi normal anhab, ist nicht an der Stelle, an der die Wunde ist. Also die Wunde, hatte ich ja vorhin angedeutet, die ist im oberen Drittel des Unterarms, also eher schon Richtung Ellenbogen. Mhm. Und das Loch im Kombi ist aber im unteren Drittel des Kombiarms, also eher so Richtung Handgelenk. So, und das ist natürlich schon mal eigenartig. Und dann hat der Stefan gemeint, ja, das kommt natürlich dadurch, dass der Arm durch den Sturz und durch das Gewicht drauf nach oben gerutscht ist. Und er ist aber nicht nur nach oben gerutscht.
Du meinst, warte mal, du meinst, das Leder ist nach oben gerutscht, nicht der Arm.
Genau, der Arm, also der Ärmel, muss ich sagen, nicht der Arm, sondern der Ärmel ist nach oben gerutscht. Und der Ärmel ist aber nicht nur nach oben gerutscht, sondern auch hat sich nach außen weggedreht. Also, ne, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt diesen Kombi an oder eure Motorradjacke und ihr zieht den Arm ein bisschen hoch Richtung Ellenbogen und dreht ihr dann quasi, wenn ihr das mit der rechten Hand, also ihr habt den linken
Hand. Man hört wieder, dass Michel das so richtig gerade mitlebt, weil das Gesicht ist wieder näher weg vom Mikrofon. Er wurde gerade wieder ein Stück leiser.
Tatsächlich nicht. Also ich mache das zwar mit, aber ich bin immer noch in der gleichen Position. Auf jeden Fall dreht ihr dann quasi den Jackenarm, den linken, im Uhrzeigersinn und dann dreht sich der nach unten vorne so weg. Und dadurch war nicht mehr, wie eigentlich an dieser Stelle gedacht, der Teil des Kombiärmels mit Lederdopplung und dem Protektor an der richtigen Stelle, sondern quasi der Teil des oberen Teils, so wie du es vorhin beschrieben hast, so im Übergang zu diesem Stretch. Also es ist nicht im Bereich von dieser Naht zwischen Leder und Stretch aufgegangen, sondern das Leder wirklich an einer Stelle, die keine Schwachstellen hat, also keine Nähte, keine nix, kein gar nichts. Und der Schaden eben aber dadurch entstanden ist, dass der Arm sich verdreht hat und eine Stelle des Kombiärmels mit dem Boden Kontakt hatte, die eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. So, und jetzt hatte ich gesagt, das ist ein typischer Anwenderfehler. Und der Anwenderfehler, den habe ich tatsächlich schon vor einigen Jahren begangen, als ich meinen zweiten Speedy-Kombi anprobiert habe. Da habe ich mich nämlich für die falsche Größe entschieden. Und der Arm oder die Ärmel sind einfach für mich zu groß, was in Folge dazu führt, dass halt einfach mehr Luft in Arm und Ärmel ist, ne? Also zwischen Arm und Ärmel, und ein gewisses Spiel drin ist und so eben die Möglichkeit besteht, dass das Leder bzw. der Protektor und die Stelle am linken Unterarm sich wegdrehen konnte, also A nach oben rutschen und dann wegdrehen und dann infolgedessen eben das Loch sich gebildet hat und sich die Möglichkeit ergeben hat, dass halt auch mein Unterarm und meine Haut direkten Asphaltkontakt haben.
Ach was.
Also, ja.
Also das finde ich jetzt scheiße.
Ja, das fand ich auch. Also ich meine, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Aber erzähl mir, warum du das genau oder was du genau scheiße findest.
Ja, also sowas regt mich ja auf. Also im Umkehrschluss bedeutet das ja, eigentlich kann jeder nur noch Maßkombi fahren. Wir wissen aber alle, wie scheiße teuer das ist. Machen wir also nicht. Bedeutet.
Nee. Das ist der völlig falsche Schluss. Und das ist auch was Stefan zu mir gesagt hat. Es geht ja nicht nur um den Ärmel, nicht nur um den Arm, sondern er hat gesagt, Junge, der Kombi ist halt einfach für dich eine Nummer zu groß. Also der gesamte Kombi ist zu groß. Also ich habe jetzt natürlich, weil die Unfallstelle der linke Unterarm war, das, was ich jetzt beschrieben habe, um den linken Unterarm herum erzählt, will ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Kombi dastehe, dann kann ich halt auch die Hosenbeine noch ein Stück hochziehen, ohne dass sich quasi die Passform verschlechtert. Und wenn ich mich auf ein Motorrad setze oder dort bei Stefan, weil der ja diese Maßkombis macht, hat er eben auch so ein Motorradmodell, wo du dich drauf positionieren kannst. Und wenn ich mich da drauf setze, kann ich auch den Oberkörper, also vorne Brustbereich, ne, so zusammenraffen, dass eigentlich noch 10 Zentimeter Stoff zu viel übrig sind. Das sieht man, wenn man steht, fällt es gar nicht so auf und der Kombi fühlt sich eigentlich bequem an. Aber im Grunde ist er viel zu weit, weil er ja nicht im Stand bequem sein soll, sondern logischerweise im Sitzen. Und das war mir natürlich in den letzten Jahren auch immer wieder bewusst, wenn ich Kombis anprobieren habe und habe mich versucht, auch daran zu orientieren und dachte auch, ja, schon so lange unterwegs und schon so Kombis angehabt, ich kann das, ich weiß das und so. Ne? Aber nee, ist tatsächlich nicht so. Man sollte sich, wenn man, und das ist quasi so die Quintessenz der ganzen Geschichte, tatsächlich nicht von seinem eigenen Gefühl sozusagen leiten lassen, sondern unbedingt jemanden zu Rate ziehen, der sich damit auskennt. Und da geht es nicht drum, sich eine Maßkombi zu fertigen zu lassen, sondern vielleicht auch in 2 oder 3 Geschäfte zu gehen, weil natürlich auch Schutzkleidung immer unterschiedlich geschneidert ist und unterschiedliche Formen hat und Schnitte. Das ist ja auch das, was Stefan quasi in den ersten beiden Folgen uns schon näher gebracht hat. Einfach da unterschiedliche Modelle anzuprobieren und dann sich auch in diesem Zusammenhang unbedingt beraten zu lassen. Denn nur wenn ich mehrfach Beratung habe, kann ich vielleicht auch Unterschiede ausmachen zwischen, das macht Sinn, was der erzählt, oder das fühlt sich jetzt irgendwie unsinnig an, weil der andere mir was anderes erzählt, nicht nur erzählt hat, sondern auch quasi am Kombi, während ich versucht habe, ihn anzuziehen oder probiert habe, gezeigt hat. Um dann quasi mit diesem über das Probieren angesammelten Erfahrungsschatz tatsächlich eine solide und gute Wahl beim Kombikauf zu treffen. Oder grundsätzlich beim Thema Schutzkleidung. Es bezieht sich ja nicht nur auf Lederkombis, sondern es ist bei Textilbekleidung ja natürlich die gleiche Geschichte. Wobei da einfach noch erschwerend hinzukommt, dass Textilbekleidung ja viel, viel lockerer, viel, viel bequemer in Anführungsstrichen geschnitten ist, weil sie ja eher dafür da ist, dass du halt in irgendeiner entspannten Art und Weise auf dem Motorrad sitzt und damit 10 Stunden Tagestouren fahren kannst und nicht wie ein Lederkombi nur in Renn-Jockey-Haltung wirklich bequem sitzt und funktioniert und eigentlich nur dafür gedacht ist, dass du relativ kurze Stints sozusagen mitfährst.
Also ich glaube, das muss man eben genauso auch nochmal einordnen. Dieser Kombi wäre für dich wahrscheinlich auch völlig in Ordnung, wenn du damit auf der Landstraße fährst, weil da musst du ja auch einfach mal sagen, so ein bisschen den Komfort brauchst du ja auch. Also so ein bisschen die Beweglichkeit auch in einem Einteiler. Würde mir jetzt Stefan wahrscheinlich widersprechen, aber der These folge ich mal. Aber zunächst vielleicht mal 3 entscheidende Fragen. Michel, wie groß bist du?
Ich bin 1,80, ziemlich genau 1,80.
Wie schwer bist du?
Ich wiege gegenwärtig 79 Kilo.
Und welche Größe hattest du jetzt?
54.
Boah, das ist aber auch schon echt groß. Ey, wir sind ja, übrigens, wir gleichen uns ja wie Zwillinge. Ja, jetzt, während du es gesagt hast, ich bin auch 1,80, wiege auch so um die 79, aber ich trage Größe 52. Das heißt, ich bin sicherer als du.
Ja, toi, toi, toi. Also man muss natürlich dazu sagen, das hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet oder explizit gesagt, nicht angedeutet, die unterschiedlichen Hersteller von Schutzkleidung haben natürlich unterschiedliche Schnittvarianten.
Völlig klar, ja, fällt immer also anders aus. Das kennt jeder ja auch vom Schuhekauf und so. Habe ich jetzt gerade wieder erlebt, ja. 3 Schuhe bestellt, alle Größe 46, 2 davon passen überhaupt nicht, aber der eine zu klein, der andere viel zu groß. Und der dritte passt eigentlich auch nicht, aber da habe ich eine Einlage reingelegt, weil ich keinen Bock hatte, 3 Schuhe zurückzuschicken. Habe ich halt den einen behalten.
Siehst du, also da hast du eben genau dieses Beispiel. Und das ist ja auch beim Thema Schutzkleidung so oder grundsätzlich beim Thema Motorradbekleidung. Es ist ja völlig egal, ob ich jetzt einen Unterkombi anziehe, der ja eigentlich keine wirkliche Schutzwirkung hat, ne, oder irgendwelche Thermosocken. Die fallen halt vielleicht auch unterschiedlich aus. Und so ist es natürlich eben auch bei den Komponenten, die halt wirklich dafür da sind, dir sprichwörtlich den Arsch zu retten, ne? Den wirst du natürlich auch nicht nackt über den Asphalt schleifen und schürfen lassen. Und umso wichtiger ist es eben, dass du gerade bei diesen Dingen sehr, sehr viel Wert und Zeit, also Wert drauf legst und Zeit investierst und halt nicht irgendwie was Ramschiges beim Discounter kaufst. Also, ich sage jetzt nicht Discounter, Real, Kaufland oder Lidl, sondern natürlich die großen Motorradbekleidungsketten. Und da stoße ich vielleicht auch ein bisschen so in dein Horn, denn du hast es ja schon das ein oder andere Mal hier im Podcast zum Besten gegeben, wie sehr du dich da über die Beratung aufgeregt hast. Und das ist tatsächlich eben auch sowas, man braucht natürlich auch die Erfahrung, ne? Also wenn ich jetzt als Käufer zu einem großen Store gehe, ne, und dort ist ein junger Mitarbeitender oder eine junge Mitarbeitende, welchen Ausbildungsgrad er hat, weiß ich jetzt natürlich nicht. Und die hat einfach eventuell noch nicht so diese Erfahrung und den Blick für passend oder nicht passend. Will ich jetzt nicht zwangsläufig allen unterstellen. Aber ich muss natürlich dann einfach darauf achten, dass da jemand mir auch wirklich valide Auskunft geben kann. Und wie gesagt, wir hatten das ja schon mehrmals aufgrund deiner Erfahrung hier im Podcast, dass gerade in diesem Bereich oftmals, sagen wir mal, ausbaufähig ist, was da an Beratungsqualität da ist.
Genau, aber ich finde, obwohl ich der Erste bin, der gerne ins Bashing mit einsteigt, und ich könnte direkt schon wieder loslegen, die Story habe ich noch gar nicht erzählt, das mache ich gleich so. Aber kurz nochmal einen Gang zurückschalten. Wenn man weiß, was man will und wenn man sich da auskennt und wenn man einfach den Gastgeflüster-Podcast hört, dann kann man durchaus auch rein gewissens da reingehen, weil die Produkte, die sie ja dort haben, sind ja nicht von schlechter Qualität. Es ist bloß mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit gegeben, im Allgemeinen, dass du dort die top persönliche Beratung bekommst, wie du sie in irgendeinem kleinen Fachgeschäft bekommst. Aber, ich meine, schau dir doch mal die großen Ketten an. Die haben ja auch alle die Markenklamotten da drin, Dainese, Alpine Stars, was weiß ich nicht alles. Und das sind ja gute Sachen, nur wird dir halt dort der Verkaufende oder die Verkäuferin nicht unbedingt diesen Service bieten kann. Aber das ist auch okay. Ich meine, ein anderes Beispiel ist, ich war jetzt letztes Wochenende bei Decathlon, ist ja, würde ich mal sagen, einer der günstigsten Massenanbieter von irgendwie so Sportwaren.
Absolut, ja.
Bin da reingegangen, ich wusste halt, was ich wollte, ich wusste bloß nicht, wo es ist und habe den Verkäufer gefragt, hier, haben Sie Armlinge oder Beinlinge? Das sind diese, wie soll man sagen, so Stulpen fürs Rennradfahren. Die kannst du dir halt einfach nur über die Arme ziehen, wenn du in einem kurzärmeligen Trikot losgefahren bist und irgendwann wird es halt ein bisschen kühler, dass du nicht noch ein zusätzliches Trikot mitnehmen musst, sondern die stopfst du da hinten in deine sexy Taschen, die man da am Rücken hat und die Arme sind warm. Und der Typ schaut mich halt an und sagt, was ist das? Und dann denke ich mir so, okay, alles klar. Dann habe ich mir die selbst halt gesucht. Die Qualität ist halt super günstig, aber die passt für den Preis, ja. Aber da kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass ich da jetzt die mega Beratung bekomme. Aber soll ich dir von meinem Großhandel, nee, wie nennt man die? Ja, hier, Riesengeschäft halt, du weißt, welche ich meine. Erzählen?
Ganz kurz. Ich möchte noch ein Ding hinterher schießen.
Klar.
Auch so ein bisschen ausgelöst durch diese Decathlon-Geschichte. Das, was wir jetzt gesagt haben, was ich jetzt auch erzählt habe, im Sinne von Beratungsqualität, ne? Ganz klar, das trifft nicht auf alle Mitarbeitenden in entsprechenden Geschäften zu. Es gibt da auch ganz, ganz viele Leute, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, ne? Die kann man auch in jungem Alter schon haben. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, sondern meine Erfahrung ist eben die, dass es oftmals nicht in dem Maße gegeben ist, wie, so wie du es vorhin schon beschrieben hast, du zum langjährig ortsansässigen kleinen Motorradladen, der halt einfach schon seit 30 Jahren Motorradklamotten verkauft, wie sagt man da, wenn das quasi so Alleinunterhalte?
Einzelhandel.
Einzelhandels Angestelltenverhältnis ist, ne, wo du halt weißt, okay, die Leute, die da sind oder der den Laden hat, der macht das seit 30 Jahren, der hat halt da einfach schon vermutlich mehr Erfahrung. Und nächster Punkt, das schiebe ich an der Stelle auch noch mehr, ich habe ja auch bewusst gesagt, um da auch bei der Wahl der Klamotten die richtige, die Basis haben, geht auch nicht nur in einen und versucht oder probiert mehrere Varianten an, lasst euch mehrfach beraten und wichtigster Punkt, lasst euch nur von der Passform leiten und nicht von der Optik, weil die spielt im Fall der Fälle überhaupt gar keine Rolle, sondern da geht es eben dann wirklich nur darum, was passt und was nicht.
Richtig.
So, aber jetzt zu deiner Anekdote, die wir hier noch offen haben.
Ja, da könnte ich mich einfach direkt schon wieder aufregen, wirklich. Wir haben ja schon oft genug über diese Großhandelsgeschichten hier im Münchner Raum erzählt. Ich bin aber vielleicht auch unverbesserlich, vielleicht bin ich einfach auch nur dumm, es liegt an mir. In dem Fall, und ich möchte jetzt hier aber auch kein Pauschalurteil über diese großen Läden abgeben, wie gesagt, es kann von Ort zu Ort variieren, aber hier in München dieser eine Laden, wo ich trotzdem irgendwie immer wieder hinkomme, da hat bestätigt sich das halt langsam. So, ich war ja vor kurzem Motorradfahren, du erinnerst dich so. Davor war ich auf dem Fahrsicherheitstraining, das habe ich hier ja auch in aller Breite erzählt. Und während ich da also wirklich in Marc Marquez-Style die Kurve gekratzt habe, habe ich irgendwann mal gedacht, ich will jetzt auch mal so cool sein, wie manche Leute es machen, und während der maximalen Schräglage mit der Hand den Boden streicheln. Habe ich gemacht, dann ist eine Naht von meinem Handschuh aufgegangen.
So. Herzlichen Glückwunsch.
Natürlich auch ziemlich dumm, kann man schon so sagen, aber der war auch alt und ich wusste, dass ich den jetzt mal wechseln muss. Vor der Tour also dahin und gedacht so, jetzt zack, zack, Handschuh shoppen, ja. Und hatte mir online schon mal angeschaut, was es da so gibt, und habe aber auch, vielleicht auch nochmal hier die Frage an die Community, wer bestellt von euch online, meldet euch mal, oder absolutes No-Go, würde mich echt mal interessieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, online aus den genannten Gründen von dir wird nichts bestellt, weil passt dann irgendwie doch nicht und am Ende möchte ich doch das irgendwie so ein bisschen rumprobieren und vor allem auch verschiedene Ausfertigungen. Also wenn wir jetzt über ein Kombi reden, Größe 50, 52, 54, alle dreimal anprobieren, um da wirklich den Unterschied zu checken, würde ich mir jetzt aber nicht dreimal hier zu mir nach Hause bestellen. Sei es drum. Also schon geschaut, was es da auch so gibt und welche Farben, weil so ein bisschen vom Style, kennst mich ja, der alte Prolo-Fahrer.
Muss ja Pornoletten-Style sein, ja?
Genau, muss ja so ein bisschen passen. Dann steppe ich da rein, dann werde ich einfach schon wieder nicht begrüßt. Ich latsche an diesen Verkäufer vorbei. Die sagen nicht Hallo. Also ich möchte begrüßt werden. So viel. Ja, ich möchte einfach ein bisschen, Kunde ist König, so ein bisschen das Gefühl möchte ich schon haben. So. Also da reingegangen. Dann bin ich da zu diesem Handschuhregal gegangen und der Typ steht in mir immer noch nicht. So, alles klar. Ich wusste aber, was ich wollte. Und dann habe ich das eine Modell auch gefunden, das auch so passte, wo ich auch dachte, hey, das fühlt sich irgendwie ganz gut an, sitzt irgendwie so ganz gut. Und dann wusste ich aber, dass es das eigentlich noch in einer anderen Farbe gibt. Und eigentlich gab es noch eine andere Marke, zumindest online, die ich mir auch gerne angeschaut hätte oder das Produkt gerne ausprobiert hätte. Also Vorgang zur Kasse. Ja, hallo, hallo. Ich brauche Handschuhe. Ja, schön. Haben Sie dieses hier, und dann zeige ich das Modell, auch in der anderen Farbe da? Das weiß ich nicht. Wenn es da nicht hängt, dann nicht. Nicht mehr so. Digga, ist das einfach dein Ernst, Alter? Komm mit mir da hin und schau, Alter. Aber hat er nicht gemacht. So konsequent, ja. Da habe ich gesagt, so, und online sollte es ja noch jedes andere Produkt geben. Haben Sie das da? Ja, das kann er so nicht sagen. Wenn online steht verfügbar, dann kann es auch sein, dass ein anderer Kunde hierher bestellt hat. Aber dann können Sie es nicht rausgeben. Gespräch beendet. So, und ich denke mir so, ist es euer verschissener Ernst? Also ganz ehrlich, ich glaube, mit dem nächsten Besuch wird da auf jeden Fall mal eine fünfseitige E-Mail notwendig, oder ich schicke dann einfach den Verantwortlichen mal hier den Podcast-Link, dann dürfen sie sich dazu mal rechtfertigen. Gib mir so auf den Sack. Mit der Einkette stand ich übrigens schon mal in Kontakt, weil ich gesagt habe, hey, kommt doch mal in unseren Podcast. Die Dödel haben es aber nicht auf die Kette bekommen. Nicht mein Problem, sie hätten die Chance gehabt, hier auch mal Stellung zu nehmen. Das vielleicht als kleine...
Ich muss an dieser Stelle sagen, das Schöne ist natürlich für die Ketten, von denen wir jetzt gerade reden, ich meine, es gibt ja jetzt in Deutschland nicht mehr so viele, aber die haben natürlich den großen Vorteil, dass wenn wir hier austeilen, nicht sagen, um wen es genau geht und welche der Filialen das jetzt in exakter Weise gewesen ist. Deswegen sagen die sich vielleicht auch, naja gut, du kannst es ja gern teilen und tun und machen, aber...
Ja. Ja, aber also wir sind ja auch fair. Ich möchte, wie gesagt, das nicht pauschal verurteilen und so weiter. Aber dieser eine Laden, alter Falter, den habe ich echt gefressen. Also irgendwann komme ich da mit dem Fass Benzin rein, hey. Nee, sowas sagen wir nicht. Sowas rufen wir nicht auf. Aber
nee, um Gottes Willen. Wir wollen ja nicht hier noch zu Gewalt aufrufen.
Sonst wären wir so wie diese Instagram-Spacken, die du vorhin genannt hast. Nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Aber zumindest kann ich es hier so ein bisschen abladen. Das vielleicht nur am Rande. Und aber was da noch wichtig ist zum Thema Passform, ne? Ich hatte diese Handschuhe bestimmt dann 10 Minuten in diesem Laden an und dachte, ja, passt und so. Und während der Tour habe ich dann aber gemerkt, dass es doch eine Stelle gibt an dem Handgelenk, da wo du immer diesen Klettverschluss zumachst. Weißt du, also es gibt ja einmal diesen fetten Klettverschluss normal an dieser, wie nennt man das, Gamasche oder so?
Du meinst ja quasi an der Stulpe.
Genau, an der Stulpe. Und dann gibt es ja noch so einen kleinen normalerweise.
Ja, genau, fürs Handgelenk, damit du den nicht abziehen kannst. Ja.
Richtig. Und wenn ich den festgemacht habe, dann drückte der die ganze Zeit aufs Handgelenk. Aber halt, das merkst du halt in dem Laden nicht, sondern erst nach 3 Stunden auf dem Motorrad, wenn du die Hand halt immer in einer speziellen Position hast. Das ist bitter. Ich weiß auch nicht,
das ob das jetzt... Das ist bei Jan natürlich die Vollgasposition, ist ja ganz klar. Nee, hat er wieder seine Lieblingsspur auf der Autobahn gemacht, so, ne? Augsburg, München, München, Augsburg, Augsburg, München, München, Augsburg, immer volle Kanne. Klassiker. Ne? Und wenn du halt einfach eine Dreiviertelstunde da immer das Ding auf Anschlag hast, dann tut das natürlich irgendwann weh, ist klar.
Beste Leben. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob sowas dir jetzt die perfekte Beratung, also das glaube ich, kannst ja nicht 3 Stunden im Laden sitzen und irgendwie die Hand in einer Position halten, die gucken dich auch alle an und denken so, was soll der Scheiß. Aber gut, das nur als kleine Randnotiz, damit ich auch nochmal Redeanteil hatte.
Genau, eine Randnotiz habe ich tatsächlich auch noch zum Abschluss. Es ist aber überhaupt gar keine Randnotiz. Ich habe nämlich auch einen Aufruf gestartet. Wie gesagt, gestern war ich ja noch bei Stefan. Und bei diesem Besuch, weil er ja so viele Protektoren aus Kombis rausgenommen hat, umgebaut etc., ist eben auch einer aufgefallen, der einfach zerbröselt war, ne? Und dann habe ich Stefan gefragt, Mensch, was ist denn mit dem los? Und er meinte, ja, das ist kein Unfallprotektor, sondern der ist einfach alt, ne? Die Dinger bestehen ja aus Schaum und hart, also irgendwelchen Kunststoffvarianten, die natürlich auch Weichmacher enthalten und die, wie wir wissen, oder das kennt man ja von altem Spielzeug oder von alten Flaschen oder so, ne? Der Weichmacher verflüchtigt sich ja irgendwann und dadurch ist natürlich auch die eigentliche Funktion des Kunststoffs nicht mehr gegeben. Und dieser Protektor, von dem ich da gesprochen habe, der war halt einfach wirklich A, zerbrochen in Einzelteile und die Dinger waren halt einfach auch steinhart. Das heißt, du hast, wenn du so ein Ding im Kombi hast oder also entweder in der Lederkombi oder in der Textilkombi, wenn du so ein Ding drin hast, ne, dann hast du A, keine Schutzwirkung und du rammst dir vielleicht das irgend so ein Fragment halt auch noch ultraspitz irgendwo ins Fleisch oder in die Haut rein. Also das war auch was ich vorher noch nie so auf dem Schirm hatte, dass man natürlich Schutzkleidung, also Lederkombi, ne, bei guter Pflege, Außenleder, ich glaube durchschnittlich wechselt der Fahrer alle 10 Jahre, aber dass die Protektoren, die drin sind, eventuell verschleißen, einfach alt durch das Alter, das hatte ich noch nie so auf dem Schirm.
Ey, krass, ich auch nicht. Ich auch nicht. Mein letzter oder mein Zweiteiler war ja auch 11 Jahre alt. Vielleicht soll ich da mal reinschauen.
Schau da mal rein. Ich fand das wirklich mega verrückt und habe dann eben auch einen Aufruf über unseren Instagram-Account gestartet und da gab es dann eben zum Glück auch ein bisschen Rückmeldung und die Mehrheit, also Mehrheit sind jetzt bei uns im Gasgeflüster Account gab es 3 Teilnehmer, die geantwortet haben. Einmal Steppi Kase, Beerboy und Duke von Plum. Und die wiederum hatten alle relativ junge Lederkombis oder relativ junge Schutzkleidung. Nicht älter als 5 Jahre und tatsächlich auch mit so einer gewissen Sensibilisierung für dieses Thema. Also hat mich sehr überrascht, wohingegen ich vom Asphaltsüchtig-Account, wo ich die Geschichte auch gemacht habe, tatsächlich eben auch Rückmeldung bekommen habe von, so und so viele Jahre alt habe ich mich noch nie mit beschäftigt, aber auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis, werde ich auf jeden Fall mal tun und ja, ich kann es euch einfach auch nur empfehlen, guckt euch das mal an, guckt da mal rein, ob da nicht vielleicht, wenn der Kombi noch in Ordnung ist oder die Kombi noch in Ordnung ist, Ersatzbedarf besteht.
Also ich habe ja jetzt auch einen neuen Kombi, aber in den alten schaue ich unbedingt mal rein. Betrifft auch Textilkombis, oder? Die haben ja auch Protektoren drin.
Ganz genau, ganz genau. Also dieser Kombi, dieses...
Wie alt ist denn der Kombi, den ich von dir mal gekauft habe?
Der war ja ganz neu. Also meinst du die Büse Textilkombi, ne?
Ja. Nicht, dass du mir Klump angedreht hast.
Nee, also ich gehe mal davon aus, den hast du gekauft vor 3 Jahren, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Und der sollte jetzt 6 oder 7 Jahre alt sein. Also damals war der noch völlig in Ordnung, aber guck da auf jeden Fall mal rein. Und Achtung, und ich habe jetzt noch eine Randnotiz. Wir haben jetzt nämlich die ganze Zeit, also ich auch auf jeden Fall und du glaube ich auch, ich bin mir nicht ganz sicher, einen sprachlichen Fehler gemacht. Denn es heißt ja die Kombi und nicht der Kombi. Ich wechsle da immer so ein bisschen hin und her, obwohl ich eigentlich weiß, dass es die Kombi heißen sollte. Also, wenn
wir gendern das. Mal ist der, mal ist die.
Ja, genau.
Je nachdem, wie sich der oder die oder das Kombi gerade fühlt.
Genau, Gleichberechtigung. Da gab es nämlich einen Rüffel.
Du weißt auch nicht, wenn es ein Rind-Kombi ist, ja, wie hat sich das identifiziert? Oder genauso beim Känguru. Sorry, weiß ich nicht.
Ja, genau. Also, eigentlich müsste dann quasi ein Kombi aus Känguruleder müsste ja das Kombi sein, weil es ist ja auch das Känguru.
Ja.
Nochmal ein bisschen Unsinn zum Schluss. Ja. Sehr schön.
Apropos Unsinn zum Schluss, du schuldest uns noch einen Rechercheauftrag.
Ja, aber weil wir heute etwas eng in der Zeit sind, wir nähern uns der 50-Minuten-Grenze und ich muss zum Essen. Wir haben nämlich überraschend.
Wir haben ja gesagt, heute super spontan reingenommen. Der Auftrag rund um.
Ja? Ja? Ich habe mich mit dem Thema schon beschäftigt. Der Rechercheauftrag dreht sich um das Motorrad, das Queen Elizabeth gefahren ist. Ich habe da schon einige Informationen gesammelt und das erzähle ich dann aber beim nächsten Mal.
Das ist der Cliffhanger. Michel, dann danke, dass wir so spontan zusammengekommen sind. Lass es dir jetzt gut schmecken an alle da draußen. Schreibt uns weiterhin gerne Nachrichten. Wir freuen uns. In der letzten Woche kam einiges dazu. Das muss ich auch noch aufarbeiten. Ja, lasst es euch gut gehen. Alles Gute. Einen schönen Tag. Bis bald.
Das wünsche ich euch auch. Jan, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.